Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Am Mikrofon heute Florian Felix Wey. Und mir gegenüber sitzt eine Frau mit zwei Biografien im Kulturbetrieb, die weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick so richtig zusammenpassen, aber dennoch seit langem parallel nebeneinander herlaufen oder miteinander verknüpft sind. Das werden wir herausfinden in den kommenden anderthalb Stunden. Schönen guten Tag, Olga Wildgruber.
Ich grüße Sie, Herr Wey.
Und das war sogar noch ein bisschen untertrieben mit den zwei Parallelbiografien. Es gibt quasi noch eine dritte, die die beiden anderen überwölbt. Ich zitiere jetzt mal von einer Webseite und lass ein klitzekleines Detail weg. Olga Wildgruber hat einen MBA-Abschluss in Entrepreneurship und verantwortet in der Kanzlei die Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Ups, dachte ich, das haben wir echt selten in den Zwischentönen, jemand, der sich mit Steuern befasst. Aber ich habe ja was weggelassen, den Halbsatz nämlich, und ist außerdem Diplom-Regisseurin. In der Tat, Theaterregie machen sie seit 30 Jahren. Bis heute nur, dass da nochmal was dazukam, ein Wirtschaftsabschluss, dieser MBA und eine Unternehmensgründung. Und jetzt klären Sie doch bitte die Hörerinnen und Hörer auf und mich auch, was sich hinter dem Wortungetüm Entrepreneurship verbirgt. Ich weiß nicht mal, wie man das spricht, ob das Englisch oder Französisch ist.
Doch, das klingt schon so, wie Sie es gerade ausgesprochen haben. Es ist, glaube ich, so ein Mittelding. Entrepreneurship ist eine Art Betriebswirtschaftslehre, aber für Firmengründungen. Also die normale BWL zielt ja darauf hin, dass man dann ein Manager eines Riesenkonzerns ist, also von oben nach unten. Und Entrepreneurship setzt an den Wurzeln an und versucht, also es gibt ja auch Social Entrepreneurship, gerade das Sozialunternehmertum soll ja sehr gestärkt werden. Und darum gibt es Ausbildungen für Entrepreneurship und Social Entrepreneurship, Firmengründungen und natürlich dann am Leben halten.
Also, zum einen sind Sie Theaterregisseurin und zum anderen als Unternehmerin, ich nenne es jetzt mal ganz zugespitzt, sind Sie eine Kunstputzfrau. Ohne jetzt zu verraten, was Sie da wirklich tun. Ich habe Sie schon mal mit der Zahnbürste Dinge reinigen und polieren sehen. Putzfrau, wenn ich das so überspitzt sage, ist das irgendwie herabwürdigend?
Nein, wir putzen ja Kunst. Das ist doch toll, wenn man Kunst wieder sauber macht. Nein, das ist nicht herabwürdigend.
Mit der Kunstentgiftung, Art Detox heißt die Firma, beschäftigen wir uns dann in der zweiten Stunde. Lassen uns aber beginnen mit dem dagegen fast schon konventionellen Beruf der Theaterregie. Radiomoderatoren kennen es, Schauspieler kennen es, aber leiden auch Regisseurinnen unter Lampenfieber? Sie müssen ja nicht raus.
Entsetzlich. Also es gibt zwei Kategorien von Regisseuren, die dies nicht ertragen, in ihrer eigenen Premiere zu sitzen. Und die, die es nicht ertragen würden, nicht in der eigenen Premiere zu sitzen. Ich gehöre zur zweiten Kategorie, also ich muss mir das Stück angucken, leide aber dann trotzdem natürlich wie Hund. Schwierig ist es, wenn es kleine Kammeraufführungen sind, die komplett ausverkauft sind. Ich stand schon hinter den staubigsten Vorhängen und musste Niesanfälle unterdrücken, um durch so eine kleine Luke wenigstens zu sehen, was da passiert. Ja, enormes Lampenfieber.
Haben Sie Mikrofonangst?
Auch ein bisschen.
Das sollten Sie nicht haben, denn Sie sind ein uralter Profi. Ich habe im ARD-Radioarchiv etwas gefunden, mit dem ich Sie jetzt konfrontiere oder belustige. Und das hören wir uns mal ganz kurz an.
Papa, sind wir Terroristen?
Wie kommst du denn darauf?
Was sind Terroristen?
So nennt man die Leute, die du jetzt auf allen Steckbriefen siehst.
Warum heißen die Terroristen?
Ich weiß nicht, wer das Wort erfunden hat.
Sind wir also Terroristen oder nicht?
Nein, wir sind keine Terroristen.
Papa, sind wir Faschisten?
Wie kommst du denn darauf?
Aber du sprichst doch immer von den Faschisten.
Wir sind dagegen.
Also sind wir keine Faschisten?
Nein, wir sind keine Faschisten.
Papa, sind wir Kommunisten?
Ja, weißt du, Kommunisten...
Was sind eigentlich Kommunisten?
Das sind Leute, die sagen, dass alle Menschen gleiche Rechte haben sollten.
Wäre das nicht schön?
Sicher wäre das schön.
Warum sind wir da keine Kommunisten?
Weißt du, auf der Welt gibt es nur ganz, ganz wenige Kommunisten.
Ja, was sind wir denn überhaupt, Papa?
Wenn sie dich fragen, dann sag, wir sind katholisch.
Olga Wildgruber sitzt mir gegenüber und muss herzlich lachen. Können Sie sich daran erinnern?
Ganz dunkel. Also jetzt, wo es eingespielt wurde. Aber wow, ist das lange her.
Das ist wirklich lange her. Das ist eine Hörspielproduktion, Selbstverwirklichung. Ein Hörspiel von Klaus Stiller aus dem Jahr 1978. Sie waren da, glaube ich, 9 Jahre alt, oder?
Jo.
Die Kinderstimme darin ist Olga Wildgruber, das sind Sie. Der Partner hier ist Gerd Baltus, ein sehr berühmter Hörspielsprecher der alten Bundesrepublik. Können Sie sich erinnern, was man als Kind da eigentlich versteht von dem, was man da macht?
Sie meinen inhaltlich?
Ja, inhaltlich. Also wenn man fragt nach Faschisten, nach Kommunisten.
Nee, ich glaube, da hätte ich nachgefragt. Wenn ich irgendwas nicht verstanden hätte, da wäre ich schon so neugierig gewesen, dass mir das jemand erklärt hätte.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Na, es hat ja angefangen mit Aufsatzfunk. Ich war ganz gut im Vorlesewettbewerb.
Aufsatzfunk?
Genau. Und aus den Vorlesewettbewerbsgewinnerinnen wurden dann so Nachwuchs rekrutiert. Aufsatzfunk, schreckliche Sache. Irgendwelche strebehaften, verblödeten Kinder schreiben Aufsätze und schicken sie an den NDR. Und andere strebehafte, verblödete Kinder, so wie ich, lesen sie dann vor. Ja? Krass. So hat's angefangen.
Vermutlich noch vor dem 9. Lebensjahr, wenn Sie da schon richtig Hörspiel gemacht
haben. Nee, das ist, ich bin ja, vielleicht war ich da auch schon 10. Man weiß ja immer nie, wann es genau gesendet wurde. Nee, ich habe mit 9 angefangen und habe diesen Aufsatzfunk gemacht und wurde dann einmal eingeladen, weil ich irgendeine Geschichte sollte vorgelesen werden in einer Kinderkonferenz. Das war dann Kinderfunk. Dort sitzen Kinder und ich glaube eine Moderatorin und immer ein Gast, was weiß ich, ein Kinderbuchautor. Und der kann dann von den Kindern gefragt werden. Und ich sollte eigentlich nur die Geschichte vorlesen, weil ich ja aufsatzfunkmäßig so eine tolle Vorleserin war. Ich war aber so schnell, dass Zeit fehlte. Und dann durfte ich mitreden, dann in den Fragen. Weil sie mussten irgendwie diese Zeit wieder auffüllen, die ich eingespielt hatte durch mein superschnelles Vorlesen. Weil sie dachten, ich brauche 3-mal so lange. Ja, völliger Blödsinn. Merkt man ja. Und so kam ich in die Kinderkonferenz.
Und wurden entdeckt quasi.
Und wurde entdeckt, also auch als Gesprächsteilnehmerin. Dann gab es noch die Abteilung Schulfunk. Das waren dann so klassisch geschriebene Szenen, Dialoge mit pädagogischem Wissensvermittlung. Und am allerspannendsten war natürlich die Königsklasse, ja, Hörspiele für Erwachsene, wenn die eine Kinderstimme brauchten.
Und das war hier so?
Das war das Größte. Das habe ich nicht sehr häufig gemacht, aber das war immer für mich das Allertollste.
Da haben Sie auch Geld verdient, nehme ich an.
Ja, aber nicht allzu viel.
Wissen Sie noch, was Sie damit gemacht haben? Gespart für Studium oder?
Gespart für unsinnige Ausgaben.
Ah, welche?
Ich höre zum Beispiel überhaupt keine Musik. Ich habe nie Musik gehört. Ich habe mir so lange gespart, bis ich mir den teuersten ersten Walkman kaufen konnte, den ich dann nie benutzt habe.
Das ist eine wunderbare Überleitung zur ersten Musik. Sie sagen, Sie hören keine Musik. Zur Maßgabe dieser Sendung gehört aber, dass die Gäste ihre Musik mitbringen. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal rein und dann erzählen Sie mir danach, warum Sie genau dieses Stück gewählt haben.
Sieh, da steht das Erholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche Almosen hin unter christlichen Frommen.
Denkt man sofort an Brecht, ist aber von Kurt Tucholsky der Text. Ernst Busch mit der Ballade von der Wohltätigkeit, Musik Hans Eisler, 1929 geschrieben. Die Aufnahme stammt wohl so aus den frühen 30ern. Und das Ganze ist eine Musik ausgewählt von Olga Wildgruber für die Zwischentöne. Nun haben wir gerade gehört, Sie hören gar keine Musik. Wann haben Sie diese Musik zum ersten Mal nicht gehört?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Na, ich vermute so in Potsdam 1990, als ich da Regieassistentin war und den für mich unbekannten Osten erobern wollte. Da habe ich mir sämtliche Ernst Busch-Lieder angehört. Ich glaube, ich kannte die vorher. Muss ich doch, die Brecht-Lieder im Studium. Aber sie waren da nicht so präsent. Und ja, ich dachte, das ist eine schicke sonntägliche Erbauung. Papa, sind wir Kommunisten? Nein, darum nicht. Aber
das wussten Sie aber nicht, dass ich das einspiele.
Nein, ich musste es nur kurz einmal jetzt zurück. blättern. Das hat mich so überrascht, dieser Einspieler. Ich finde es einfach so faszinierend, dass sich so großartige Künstler wie Tucholsky, Busch, Eisler zusammentun. Nun nicht zusammentun, in dem Falle Tucholsky hat das Gedicht ja vorher geschrieben, aber ausgebürgert, emigriert, verhaftet, in den Selbstmord getrieben. Menschen, die versuchen, mit ihrer Kunst, mit künstlerischen Mitteln gegen Diktatur, gegen Willkür, für eine gerechte Welt einzutreten. Das finde ich so bewundernswert.
Das klingt jetzt tatsächlich auch so, wie wir es kennen, ein Theater- und Künstler-O-Ton. Und jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen einmoderieren, weil Sie haben gesagt, Sie sind über einen Aufsatzwettbewerb zum Funk gekommen. Kann ja auch der Arztsohn dahin kommen und der Handwerkssohn. Sie stammen aber aus einer Theaterfamilie. Und der Name verrät es natürlich. Ihr Vater war Ulrich Wildgruber, der berühmte Schauspieler. Ihre Mutter Vera Wildgruber, eine Dramaturgin. Und ich dachte natürlich sofort, klar, die haben Sie zum Funk hinübergeschoben. Und wahrscheinlich ist sie auch in der Kantine groß geworden.
Ja, es kann ja sogar sein, dass sie mich zum Funk hinübergeschoben haben. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob man automatisch aus dem Vorlesewettbewerb direkt zum NDR gekommen ist. Es ist ja möglich, dann habe ich das halt ausgeblendet. Man will ja immer alleine schaffen. Naja, Kantine groß geworden, nicht Kantinen, finde ich aber wirklich klasse. Klar habe ich Zeit in Kantinen verbracht und ich liebe Kantinen bis heute.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Warum? Ich liebe sie einfach. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Ist das so ein bisschen so das Narrenschiff oder der menschliche Kosmos, der sich da abbildet? Es muss ja ein soziales Erlebnis sein, sonst würden sie es ja nicht lieben. Der Raum wird es ja nicht sein. Die meisten Kantinen sind ziemlich scheußlich.
Der Raum kann es nicht sein, auf gar keinen Fall, da haben Sie recht. Ja, es ist wahrscheinlich die Zeit, die man dort verbringt und wie man sie verbringt. Mit Gedanken, mit Austausch, mit Gesprächen. Und manchmal ist auch das preiswerte Essen toll einfach.
Also hat sie ihr Weg geradlinig vom Elternhaus über den NDR zum Theater geführt? Oder gab es da noch ganz andere Dinge?
Nein. Ich habe eine große Theaterpause gemacht, so von 7 bis 13, würde ich sagen. Natürlich durfte ich also auch als kleines Kind die Stücke mit meinem Vater sehen. Und irgendwann fand ich das aber nicht mehr gut. Stellen Sie sich vor, ich glaube, es war der Sturm. Mein Vater spielte Caliban, hässliches Kostüm und musste sich immer im Dreck wälzen. Und dann gab es dann noch den tollen Ferdinand. So, ja, und der hatte ein weißes Kostüm und hat auch die Frau gekriegt, die er haben wollte und war der Held. Und ich fand das irgendwie nicht gut, dass mein Vater da diesen blöden Caliban spielen musste. Und das haben meine Eltern super verstanden, also kein Theater mehr, längere Zeit. Bis ich dann mit der Schule Theaterpass wieder ins Theater gegangen bin. Und dann habe ich mir auch wieder viel mehr freiwillig angeguckt. Also da war eine große Pause. Ich wollte überhaupt nichts mit Theater machen. Ich habe ein humanistisches Gymnasium besucht und dann bin mit Chemie und Englisch als Leistungsfach quasi.
Chemie?
Yes.
Das gibt dann einen Bogen zu dem späteren Kunstentgiften nachher.
Aber das wussten
Sie noch nicht.
Das wusste ich nicht, wäre schön, wenn. Ich habe ja Chemie nur genommen, weil es meine schlechteste Naturwissenschaft war. Und ich dachte, wenn ich schon 5 Stunden in der Woche ein Fach nehmen muss, dann kann ich ja das nehmen, wie ich am schlechtesten bin. Damit es sich vielleicht ein bisschen verbessert.
Das glaube ich Ihnen nicht. So tickt doch keiner.
Das klappt aber.
Das klappt?
Ja.
Normalerweise würde man ja, also zumindest die Kinder heute, aber auch schon damals, ist ja Effizienz angesagt gewesen. Man macht Religion und Sport, wenn man sportlich ist, damit man möglichst das 1-Abitur kriegen kann.
Ja, ich meine, ich war ja jetzt auch nicht richtig schlecht in Chemie. Es war nur meine schlechteste Naturwissenschaft. Man brauchte eine Naturwissenschaft. Bio haben alle gemacht, die sonst nichts konnten. Mathe hatte ich Angst vor irrationalen Zahlen, also habe ich Chemie genommen. Und
also Sie können mir jetzt auch nicht erklären, was eine irrationale Zahl ist.
Nicht so wirklich. Die gibt's halt nicht. Sie gibt's nur gedanklich. Ist ja toll. Aber man kann sie ja ihrer nicht habhaft werden. Ja, und dann habe ich ein Semester studiert, Kunstgeschichte und Humanmedizin.
Kunstgeschichte und Humanmedizin. Mhm,
also in Hamburg hieß es Humanbiologie, aber es ist so eine Art Humanmedizin. Das ist eine theoretische Medizin. Man wird dann nicht praktizierender Arzt, sondern forscht an Medikamenten, an Behandlungsmöglichkeiten oder an solchen Dingen. Und ich dachte, ich würde dann, wenn ich das kombiniere, könnte ich ein Standardwerk zum Thema Genie und Wahn schreiben.
Das gibt es schon.
Ja.
Lange Eichbaum, 18 Bände aus Anfang der 20er Jahre. Heißt auch so ähnlich Genie und Wahn, glaube ich.
Es gibt es schon 1880 aus dann Italien, ein Standardwerk.
Ja, Lambroso oder?
Ja, Cesare Lambroso. Lesen hätte helfen können.
Ja. Das haben Sie nach einem Semester dann begriffen.
Ich Trottel, ich hätte ja nur einmal in die Bücherei gehen müssen. Ja, habe ich begriffen. War jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Und dann eröffnete neu ein Studiengang in Hamburg direkt für Schauspieltheaterregie. Initiiert vom Professor Brauneck in Zusammenarbeit mit Herrn Flimm. Und der war so neu ins Leben gerufen, dass den noch kaum jemand kannte. Also waren die Bewerbungen nicht so tausendfach. Und dadurch hatte ich eine reelle Chance. Oder war es doch wieder nur der Name? Wir wissen es nicht. Jedenfalls habe ich mich da beworben.
Es gab eine Aufnahmeprüfung.
Ja, ja, ja. Und zusammen auch noch mit einem Kollegen damals. Und ja, dann sind wir da genommen worden. Und dann habe ich Schauspieltheaterregie studiert. Fanden meine Eltern gar nicht witzig. Haben sich dann aber glücklicherweise damit abgefunden. Sehr schnell. Wie sie überhaupt alle meine Eskapaden immer sehr schnell mitgemacht haben.
Ich schließe jetzt mal kurz und sage, Sie sind vermutlich eine gute Schülerin gewesen.
Auf der Schule?
Ja.
Ja, 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 da hatte ich Glück. Das fiel mir leicht.
Das heißt aber, also der Satz moderiert schon so ein bisschen an, aber später wurde es dann schwieriger im Regiestudiengang.
Naja, da ist es nicht so, was ist da gut oder nicht? Also was ist im Theater gut und was nicht? Wer will das beurteilen? Auf der Schule ist es noch so, ja, eine Eins ist eine Eins ist eine Eins und ein Einser-Abi ist ein Einser-Abi. Ja, prima. Das geht ja dann nicht mehr, diese Beurteilung. Und ja, ja, ich glaube, ich bin ein Streber. Tatsächlich, natürlich auch dieses MBA-Studium. Ich wollte es halt besser machen als die, die schon vorher BWL studiert hatten.
Sehr schöner Satz. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Ich habe ja in Ihrer Vergangenheit ein bisschen gestöbert, ganz indiskret. Es ist aber nicht ganz so schwierig, weil es von Ihnen tatsächlich Dokumente gibt. Und es gibt ein Foto, auf dem Sie zu sehen sind. Neben Ihrem Vater und gegenüber steht der Schachweltmeister Garry Kasparow. Und offensichtlich befinden wir uns da in einer Situation eines simultanen Schaches. Können Sie sich daran erinnern?
Ja, natürlich. Das muss 85 gewesen sein. Und ich habe zweimal gegen Garry Kasparow in der Zeit gespielt. Das andere Foto ist aber nicht veröffentlicht. Da sitze ich neben Felix Magath und einer der Hundschwestern.
Hundschwestern waren berühmte Schachspielerinnen.
Ganz vier berühmte Schachspielerinnen, Töchter von einem berühmten Schachspieler. Und ja, das war so ein bisschen so eine Werbegeschichte. Garry Kasparow, das war ja damals alles auch so politisch. Er war noch nicht amtierender Weltmeister. Die eine Weltmeisterschaft war abgebrochen worden, weil er... Kasparow lag zurück und hat Karpow aber ins Krankenhaus getrieben durch seine ständigen Remis. Die haben irgendwie 48 Partien gespielt. Karpow wurde dünner und dünner und dünner und hielt es nicht mehr durch. Dann wurde der Kampf abgebrochen, was nicht ganz fair war, aber man weiß es nicht. Und erst im Winter drauf hat dann Garry Kasparow gegen Karpow unter anderen Turnierbedingungen gewonnen, wurde Weltmeister. Und in der Zwischenzeit hat er so ein bisschen für Schachwerbung gemacht, für sich Werbung gemacht etc. und spielte dann eben auch simultan gegen Könner, Könnerinnen, Prominente, wie auch immer.
Waren Sie eine Könnerin? Für Ihr Alter?
Ja, damals schon fast nicht mehr. Aber ich war, Herr Weinen sitzt gegenüber, der erste weibliche Hamburger Schülermeister.
Oh. Ich gehe in die Knie, weil Schach ist für mich, ich komme tatsächlich eher aus der Fraktion dieser etwas schwampfigen Kulturleute, die bei exakter Logik immer so ein bisschen davor sitzen und sagen, warum geht das jetzt von A nach B so? Ich muss das empfinden, was da stattfindet. Im Schach empfinde ich gar nichts. Ich kann die regeln, aber ich könnte schon über zwei Züge hinaus nicht nachdenken.
Naja, aber ich finde, Schach ist wie Theater. Also super viel Arbeit und auch Kunst. Nee, ich bin mit 10, glaube ich, in den Schachclub eingetreten, hatten wir einen ganz tollen an unserer Schule. Und Schach ist ja so fies. Es gibt ja nicht Männerschach und Frauenschach. Es gibt Schach und Frauenschach. Oder Ach. Schach und Mädchenschach. Warum? Also bei normalen Schachturnieren dürfen Männer und Frauen oder je nach Altersgruppe, Jungs und Mädchen, dürfen gemeinsam teilnehmen. Ist absolut erlaubt. Nur, man möchte ja, wenn man sich mit einem Sport bisschen mehr als normal beschäftigt, also ein bisschen mehr als gelegentliches Rumkicken oder so beschäftigt. Man will Turniere spielen. Und da es nun mal so ist, und ich weiß nicht warum, bis heute nicht, dass Frauen schlechter Schach spielen als Männer.
Tun sie das?
Yes. Wurden extra Mädchenturniere organisiert, wo nur Mädchen drin spielten, damit die auch mal Erster werden können oder Zweiter oder Dritter und nicht immer nur Letzter. So, wenn man sich aber ganz normal qualifiziert für die, ich nenne sie jetzt in Anführungsstrichen, normale Schachmeisterschaft, dann dürfen da auch Mädchen mitspielen. Und ich habe C-Jugend, was sagt man heute, glaube ich, U15, gespielt und wurde Erste und bin dadurch der erste weibliche Schülermeister. Aber unter uns nur, weil zwei, die auch in der alten gleichen Altersgruppe gewesen wären, die haben in einer höheren Altersgruppe mitgespielt. Damit sie stärkere Gegner haben. Ich wäre sonst nicht Erste geworden.
Spielen Sie heute noch?
Leider nein.
Ist das sozusagen aus beruflichen und Zeitgründen verloren gegangen oder?
Vermutlich. Ich hatte nicht die Ausdauer. Also ich war recht gut, sagen wir mal, auf so einem Hamburger Niveau. Ich bin dann natürlich auch Mädchenmeisterin geworden. Das ist nicht so gut. Ja, Schülermeister ist besser. Es ist ja auch nicht verständlich, oder ich begreife nicht, warum Frauen schlechter Schach spielen. Ich habe in den späten 80ern mal einen kleinen Vortrag drüber gehalten und damals auf der Basis der damaligen Datenlage ein bisschen recherchiert. Es ist unbegreiflich, aber es muss so sein. Wenn wir uns gucken, der heutige Weltmeister Magnus Carlsen und die Weltmeisterin Lu Wenyun, wie stehen die in der Weltrangliste? Mhm. Und die Weltmeisterin steht auf Platz 384.
Oh, das ist signifikant.
Das ist signifikant. Wie viel Frauen gibt es unter den männlichen Großmeistern? Ja, auch signifikant wenig. Das sind, glaube ich, 40 von 1700.
Das wäre jetzt sozusagen für jemand, der so streberisch signifikant logisch ist wie Sie, ich zitiere Sie nur selber, ein interessantes Forschungsprojekt gewesen, wenn Sie wissenschaftlich irgendwas in die Richtung studiert hätten. Ich komme zurück zur Theaterregie. Sie sind dann doch sozusagen im Milieu geblieben. Was war der Punkt, warum Sie das gemacht haben, diesen Studiengang Schauspielregie?
Das sind, glaube ich, immer so Lebensentscheidungen, die man sich gar nicht groß überlegt. Da kam jemand an und sagte, hey, der ist gegründet, wollen wir nicht und bla bla. Und dann denke ich so, hey, ich habe ja auch schon mal Schultheater einmal gemacht, Regie führen fand ich eigentlich auch gut. Ja, wieso denn nicht? Dieses blöde Buch ist schon geschrieben. Viel mehr Gedanken waren das nicht. Und ich habe ja auch gar nicht gedacht, dass ich aufgenommen werden würde. Und dann, als ich aufgenommen worden bin, wäre man ja schon, oder ich wäre schön blöd gewesen, hätte ich dann gesagt, ach nee, doch nicht. So sind, glaube ich, viele Entscheidungen, die könnte man sich rückwärts vielleicht genauer begründen, aber de facto werden die spontan entschieden.
Es ist ja damals so gewesen, wenn ich das recht erinnere, dass es eigentlich gar kein Regiestudium für Schauspiel im deutschsprachigen Raum gab, der nicht mit einer Schauspielprüfung zusammenhing. Also ich weiß, Max-Reinhardt-Seminar in Wien, da konnte man auch Regie studieren, musste aber vorher eine komplette Schauspielprüfung absolvieren.
Ernst Busch war auch mit Schauspiel verbunden. Ich glaube, Max Everding München war, könnte sein, dass es ohne Schauspiel war. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Schauspielerin wollten Sie nicht werden?
Nee, das nicht, kann ich auch gar nicht. Ich habe allerdings im zweiten Teil dieses Regiestudiums, da dünnten sich die Fächer ein bisschen aus, man hätte Zeit gehabt für eigene Projekte, da habe ich mich auf die Schauspielschule geschummelt, in den Anfängerjahrgang, so nach dem Motto, darf ich mal hospitieren und in der Hoffnung, dass ich mitmachen darf und ich durfte mitmachen glücklicherweise. Also habe ich so fast 4 Semester Schauspielausbildung dann doch gehabt, allerdings zeitverschoben, was ich sehr wichtig fand, denn die Schauspielausbildung in unserem Studium wurde doch wirklich arg vernachlässigt. Und das kann man so oder so sehen. Man kann sagen, man muss sich nicht einfühlen oder man muss nicht wissen, wie es selber geht. Mir hat das geholfen, da so ein paar Semester mitzumachen.
Aber Sie wurden nicht entdeckt?
Ich wurde nicht entdeckt, im Gegenteil. Ich wurde sogar als Untalent in einem Szenenstudium rausgeschmissen. Was ich nachvollziehen konnte, Tränen gab es trotzdem. So das erste Jahr konnte ich absolut mithalten mit den echten aufgenommenen Schauspielschülerinnen und Schülern. Ich hatte ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, ich hatte ein gutes Gefühl für Timing, ich konnte einiges verkappen. Aber
und Sie konnten sprechen vor allen Dingen vom Radio her?
Ja, den Lispler haben Sie doch gehört, da, Terroristen.
Aber das in dem Alter ja, ja. Charmant, ja.
Ja. Und dann, als es ans Eingemachte ging, an wirkliche Emotionen zu produzieren, sie mit seiner Figur, seiner Rolle und sich selbst zu verbinden, humpster, aber ab dem 3., 4. Semester waren die Talente, die aufgenommen wurden, natürlich viel besser und begabter als ich, ist ja klar.
Aber das ist sozusagen ein schöner, schlagender Gegenbeweis gegen den Fluch des berühmten Namens, dass jemand die Traut hat, an einer Schauspielschule zu sagen, Olga Wildgruber, du hast kein Talent als Schauspielerin. Das ist doch schon, das zeigt, dass da der Name gar keine Rolle spielte.
Das stimmt. Das habe ich mir so noch nie überlegt, aber da haben Sie völlig recht.
Schöner Schluss für die erste Stunde in den Zwischentönen mit Olga Wildgruber. Es wartet noch eine Musik. Mitgebracht haben Sie ein Instrumentalstück der Gruppe Accordion Tribe mit dem Titel Pompen. Ein paar Worte dazu.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Pompen bedeutet.
Pumpen?
Ja,
das
auf Niederländisch. Ja, weiß ich, aber es ist kein einziger Niederländer in der Gruppe.
Ach so.
Wie kommen die darauf? Es kann auch Tankstelle heißen.
Aha.
Aber dann wäre es auch wieder Niederländisch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Fantasiewort. Akkordeon Tribe sind 5 Akkordeonisten aus 5 verschiedenen Ländern und sie erfinden irgendwie das Akkordeon neu. Oder jedenfalls hat es nichts mit der Quetschkommode zu tun, die man vielleicht so im Ohr hat. Es ist eine, finde ich, sehr intelligente Weltmusik. Harmonien wechseln mit Disharmonien und ich finde, sie macht Spaß.
Und weiterhin ist Florian Felix Weyer am Mikrofon mit der Theaterregisseurin und Kunstentgifterin Olga Wildgruber vis-à-vis. Wir beginnen diese zweite Stunde mit einem Lied, das manche Menschen musikalisch in die Irre führen mag. Mit mir hat's das jedenfalls getan. So Meshugge, hören wir es an.
Möchte ich jeden grüßen, will ich jeden küssen, und zu keinem sag ich heute Sie. So Meshugge, so Meshugge, so Meshugge wie wir, kann einer ganz alleine nicht sein. Wir sind heute alle so Meshugge, so Meshugge, so Meshugge wie wir, kann nur ein langer Wartefort sein. Wir haben alle schon ein kindliches Gemüt, weil wir in Stimmung heute sind. Singt alle mit, singt mit. So Meshugge, so Meshugge, so Meshugge wie wir, kann einer ganz alleine nicht sein.
Ganz schön Meshugge, wenn man denkt, das seien die Comedian Harmonists. Ist ja eine historische Aufnahme mit Knistern und Rauschen. Sind es aber gar nicht, Olga Wildgruber. Was sind das hier für Leute?
Das sind die Fidelius, die aber kurz vorher noch die Harmony Boys sich nannten. Eine Abiturientenformation, die auf dem Abiball Comedian Harmonist Song gesungen haben und so einen Erfolg damit hatten, dass sie eine Band gegründet haben.
Aber in den 20er Jahren?
In den 20er Jahren, also Spät-20er, Früh-30er, nee, 30er, Frühe-30er. Und der Text jetzt von diesem Lied ist von Charles Amberg, der ist vielleicht bekannt, Hein Mück aus Bremerhaven.
Ach.
Oder Wochenend und Sonnenschein.
Nein.
Das sind Texte. Es ist übersetzt aus dem amerikanischen Crazy People, heißt das Original. Ja, und die Fidelius, später Spree-Revellers, später nochmal die Harmonisten, sind eine von mehreren Gruppen, die diesen Stil der Comedian Harmonists eben auch drauf hatten.
Da spricht, finde ich, oder schwingt mit die Theaterregisseurin, die, wenn sie Musik sucht für ein Stück, genau guckt, was sie da macht und Recherchen macht und sucht.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich wichtig, wenn ich Musik einsetze, dass die Musik, also im größten Fall, dass sie unbekannt ist.
Aha. Also nicht genau der Gefühlseffekt. Man weiß schon, bei dem und dem Lied ist genau der Knopf gedrückt.
Das ist doch furchtbar. Also erstens ist es Schummel. Ja, ich erzeuge ein Gefühl über Musik, das ich eigentlich über das darstellende Spiel auf der Bühne erzeugen will. So, also es ist schon mal Schummel. Zweitens kann ich ja nicht wissen, wenn ich jetzt Musikhörerin wäre, dann hätte ich doch ein Trennungslied, ich hätte ein Verliebungslied, ich hätte ein Sowieso-Lied, ein Sowieso. Dann nehme ich das als Trennungslied und für jemanden anders ist das aber vielleicht das langweilige Sommerlied. Also ich kann ja nur bei ganz wenigen Titeln eigentlich tatsächlich vorhersagen, was für Emotionen sie auslösen.
Wenn ich denn Musik hören würde, haben Sie nochmal gesagt. Das ist so ungewöhnlich für unsere, sagen wir mal, Musik. durchtränkte Kultur, dass Sie sagen, dass Sie schon als Jugendliche keine Musik hören wollten. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Fast nichts. Also es gibt dann schon, ich übertreibe ja gerne, das haben Sie ja jetzt auch schon mitgekriegt, oder untertreibe auch gerne. Natürlich hin und wieder höre ich mir was an, aber es ist wenig. Ich habe nicht die Ruhe, mich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt höre ich Musik. Und nebenbei Musik zu hören, finde ich nicht schön. Passiert natürlich in Kneipen, ja selbstverständlich. Ich sage ja nicht, ich ertrage es nicht, wenn in der Kneipe Musik hört. Aber dann höre ich ja die Musik nicht, weil ich konzentriere mich auf was anderes. Ja, das ist dann so ein Hintergrundgeriesel. Aber das ist ja nicht Musik hören.
So, wir sind jetzt auch mal mit Schucke, wechseln das Thema und reden über Gift. Wenn man den Begriff Detox googelt, dann kommt seitenweise gesunde Ernährung, Entgiftung. Es gibt sogar auch einen eigenen Eintrag in Wikipedia über Digital Detox, also wie man sich frei macht von diesen ganzen digitalen Vergiftungen. Sie machen 8-Detox. Bitte, was ist das?
Es ist nicht im übertragenen Sinne ein Kunstprojekt, wie ich manchmal gefragt werde. Ja, so im Sinne der Entnazifizierung von Kunst. Nein, 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 tatsächlich. Wir beschäftigen uns mit mobilen Kulturgütern hauptsächlich. Das sind Bilder, Masken, Textilien, Skulpturen, Werkzeug, alles Mögliche, was sammlungswert ist. Und Kulturgüter sind ja als Beleg und Ausdruck menschlichen Schaffens schützenswert. Und erhaltenswert. Da gibt es auch Gesetze drüber. So. Und um diese zu schützen und zu erhalten, wurden sie in der Vergangenheit mit den verschiedensten Giften behandelt.
Schutz gegen
Holzschutzmittel, Schimmelpilze, Fungizide, Biozide, gegen Motten. Ja, gegen all diese fiesen Ereignisse. Ja,
die natürlich sind, der Verfall.
Die natürlich sind, genau. Und Leonardo da Vinci hat Quecksilber empfohlen. Dann gab es eine Phase, wo Arsen als Superschutzmittel galt. Das war so die Schwermetallphase. Dann gab es die Organochlorphase, DDT, Lindan, Hylotox, Xylamon. Das sind alles Verbindungen, die, wie man heute weiß, hochgiftig sind. Und das wusste man damals nicht.
Und die stecken in allen möglichen Sachen drin?
Die stecken in allen möglichen Sachen drin. Sonst gäbe es, das ist die Krux, sonst gäbe es die Sachen heute gar nicht mehr, weil sie aufgefressen worden wären. Und dieses Zeug diffundiert an die Oberfläche mit der Zeit. Und je nach Mittel hat es unterschiedliche Auswirkungen. Es gibt Kontaktgifte, es gibt Nervengifte, es gibt Atemgifte. Und je nach Disposition des Menschen ist man dafür mehr oder weniger empfänglich. Und diese Gifte gefährden nicht nur den Menschen, also Achtung, nicht den Museumsbesucher. Der ist da schnell durch und die meisten Stücke sind eh in Vitrinen. Ja, aber Restauratorinnen, die damit arbeiten, Depotarbeiter, wie auch immer. Also sie gefährden den Menschen, sie gefährden das Kunstwerk an sich, denn zum Beispiel die DDT hat so salzige Ausblühungen, die zersetzen dann wiederum irgendwann das Kunstwerk, Verfärbungen entstehen etc. Und dass es umweltschädlich ist, kann man sich ja eh vorstellen, weil wenn man das nicht weiß und mal kurz abstaubt und den Staub im Hausmüll entsorgt, nicht schön. Und ja, wir versuchen, diese Objekte zu reinigen, Art Detox, zu dekontaminieren.
Ich habe das schon mal gesehen, weil ich mal eine Reportage über Sie gemacht habe. Das sieht dann auch so aus. Schutzanzüge, Atemschutzgeräte.
Und wie? Wir laufen ja noch stärker geschützt als Tatortreiniger rum. Wir haben so, also in der aktiven Dekontamination, FFP3 ist nichts dagegen. Ja, wir haben so Hauben, die mit Akku die Luft ansaugen und immer leichter Überdruck. Und ansonsten darf kein Körperteil irgendwie frei sein. Das wäre ja sonst sinnlos. Die Haut atmet mit und Staub ist fein. Die meisten Giftstoffe hängen im Staub. Wenn wir zum Beispiel in einem Museum sind und eine ganze Sammlung dekontaminieren, bauen wir eine Schleuse ein. Es gibt dann sogenannte Weiß- und Schwarzbereiche. Weiß ist der gute Bereich. Dann gehen wir in die Schleuse, ziehen uns um. Das ist so ein Graubereich. Und aus der Schleuse raus dann in den schwarzen, in den bösen Bereich. Und alles, was dekontaminiert ist, muss natürlich schnell in den Weißen. Weil sonst, es gibt Kreuzkontaminationen, ganz gefährliche Sachen. Legt sich ja der Staub schon wieder drauf. Natürlich hausen wir das ein. Das sind mechanische Oberflächenreinigungen. Also in solchen Fällen, wenn wir ganze Depots reinigen, reinigen wir die Oberfläche. Wir kriegen das Zeug nicht komplett raus. Es ist dann erstmal ungefährlich für die nächsten 20, 30 Jahre und das steigt aber irgendwann wieder hoch. Und der eigentliche Grund der Firmengründung war, dass meine Mitgründerinnen Anke Weidner und Heino Handelmann haben während eines MBAs Schutz europäischer Kulturgüter ein Verfahren kennengelernt mit flüssigem CO2. dass dort schon mal probeweise auf Holz angewendet wurde. Dieses flüssige CO2 benutzt man eigentlich in der Industrie, um Implantate zu reinigen, bevor sie eingesetzt werden. Ach. Krankenhauswäsche wirklich wieder richtig sauber zu kriegen. Und flüssiges CO2 oder LCO2 hat die Eigenschaft bei ungefähr, das war's mit der Chemie, ich vergesse das alles, 21, 22 Grad flüssig zu werden. Die Drücke sind super, die sind nicht zu stark. Das ist eine ideale Temperatur für Textilien.
Empfindliche Alte,
die kann man nicht in die Waschmaschine schmeißen. Ja? Und so ein Autoklav, also diese Waschmaschine mit dem flüssigen CO2, ist tatsächlich wie eine Waschmaschine, nur hat sie keine sich drehende Trommel. Das kann man den Textilien nicht antun, sondern einen kleinen Kasten. Und das flüssige CO2 fließt und strömt langsam und angenehm durch das Textil und löst bis zu 95% all dieser schädlichen Verbindungen. Und das ist wirklich Tiefenwirkung. Und das ist toll. Und mit dieser innovativen Idee haben wir ein Stipendium gewonnen und die Firma gegründet und auch bestimmt schon 4, 5, 6 Aufträge gehabt und alles andere ist Oberflächenreinigung oder Arbeitsschutzberatung oder Analysen.
Also Oberflächenreinigung, das ist die berühmte Zahnbürste oder das Wattestäbchen?
Ja, das sind aber auch Staubsauger, also spezielle Museumsstaubsauger. Das
also tatsächlich auch größere Kunstputzfrau.
Ja, kann man so sagen.
Es spricht immer noch die Theaterregisseurin Olga Wildgruber. Und wenn man jetzt 10 Minuten lang zugehört hat, käme man nicht drauf, dass es da irgendwie eine Verbindung zwischen dieser Erzählung und dem Theater gibt. Wie ist das gekommen, dass Sie dazu gestoßen sind, zu dieser Kunstreinigung?
Das kam über meine Entrepreneurship-Erfahrung. Während ich studiert habe, habe ich am Center for Entrepreneurship an der Universität, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder gearbeitet. Und dort hatten wir so eine Ansprechstelle für Studierende, wenn sie eben solche Stipendien beantragen oder wie man überhaupt aus der Uni Ausgründungen, war ja großes Thema, ist jetzt immer noch ein bisschen Thema, war damals super großes Thema. Deutschland braucht mehr Gründungen, mehr innovative Gründungen. Und wir haben, als die beiden ankamen, und dann muss man so ein kleines Ideenpapier einreichen. Und das hat mir sofort gefallen. Nur das Ideenpapier war überhaupt nicht ausgereift. Ich habe gedacht, das müssten Sie ändern. Und dann kommen Sie mal in ein paar Monaten wieder. Und das könnte Potenzial haben. Und die kamen nicht in ein paar Monaten wieder. Und ich schrieb sie nochmal an. Und dann war es kaum verändert. Und dann hat meine Arbeit dort aufgehört. Und dann habe ich noch einmal geschrieben, ob wir uns nicht doch nochmal treffen wollen würden, wie weit Sie denn jetzt sind. Und wir haben uns getroffen und dann hörte ich diesen schönen Satz, wir können zwar keine Ideenpapiere schreiben, aber wir können zwischen den Zeilen lesen. Wollen Sie etwa bei uns mitmachen? Und dadurch, dann war ein sogenannter BWLer mit im Team und nicht nur quasi diejenigen, die die Idee hatten. Und das ist für das Stipendium perfekt, das wusste ich auch.
Und Sie haben dann auch Preise gewonnen als ja, Jungunternehmen?
Also Businessplan-Wettbewerbspreise, ja. Und dann, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Dann haben wir gesagt, wenn alle das so toll finden, dann gründen wir halt.
Sie haben es gesagt, es sind 2 Mitgründer. Anke Weidner, die ist Restauratorin, die kommt wirklich vom Fach. Aber der Heino Handelmann, der ist mal Schiffbauingenieur früher gewesen. Also auch eine etwas kurvenreiche Entwicklung.
Jau hat sich dann aber auch sehr viel mit Museumstechnik etc., Ausstellungstechnik beschäftigt im Rahmen seines Ingenieurseins und kam dadurch eben auch auf Kulturgüter und hat ebenfalls den MBA, da Schutz europäischer Kulturgüter, gemacht, den MA.
Was ist denn in Corona-Zeiten in den letzten 2 Jahren damit gewesen? Eigentlich waren die Museen doch zu, sie hätten doch unfassbar viele Aufträge haben können.
Naja, also ganz am Anfang waren sie so zu, dass nicht mal wir reinkamen. Das hat sich dann geändert, nachdem irgendwie klar war, also besser geschützt als wir ist ja nun wirklich niemand. Was nicht ganz stimmt, weil wir Ausatmenventile haben. Also insofern, wir sind super geschützt.
Aber wenn Sie infektiös wären, würden Sie das mit Druck nach außen
bringen. Mit Druck in die schwarzen Bereiche, wo sowieso niemand anders als wir selber sind.
Ja.
Also dieser komplette Stillstand, dieser Schock, der war 2, 3 Wochen. Und dann konnten wir weiterarbeiten in den Depots. Unser Problem war, dass wie viele andere wir überhaupt das Ausmaß nicht gesehen haben. Wir waren null vorausschauend. Und versuchen Sie mal, April, Mai, Juni, wann war das egal, Arbeitsschutzklamotten zu bestellen in der Corona-Zeit. Es war ja alles weg. Es gab ja nichts. Und hätten wir nicht irgendwelche Lagerbestände noch gefunden, wir hätten keine Schutzausrüstung mehr gehabt.
Weil das Zeug auch sich verbraucht. Also Sie müssen es wegwerfen.
Natürlich, das sind Einwegsachen. Die kann man mal, haben wir ja alles gesehen, diese schrecklichen Bilder im Fernsehen, wie Ärzte ihre Einwegmasken eine Woche genutzt hatten, weil es nichts mehr gab. Und wir hatten es auch nicht. Also wir hatten noch was auf Lager. Das wurde richtig knapp. Aber es ging dann und die Frage war, ob wir da, weil die Museen so leer waren, umso mehr Aufträge bekommen haben. Das ist so nicht passiert, denn die Museen planen ja so im 4-Jahres-, 5-Jahres-Zeithorizont. Da kann man nicht einfach sagen, hey, jetzt ist gerade dicht, wir machen Gelder frei, die wir nicht haben, für das zu erledigen.
Gibt es denn Gelder im Museumsbetrieb, in den Etats, für sowas vergleichsweise Unbekanntes wie
Nein.
Kunstreinigung?
Nein, gibt es nicht. Die meisten Gelder werden, wenn wir arbeiten, wird von der Restaurierung abgezogen. Und das ist schon der kleinste Etat immer in einem Museum. Es gibt Gelder, die einfacher wahrscheinlich einzuteilen sind, wenn Neubauten anstehen oder Depotumzüge. Dadurch haben wir sehr, sehr viel in Schwerin arbeiten können. Auch jetzt wieder im Schloss Kassel, im Weißensteinflügel, steht ein Depotumzug an. Und da sind wir aktuell jetzt auch dabei, diese Transportvorbereitung mit einer oberflächlichen Dekontamination zu betreuen.
Die Zwischentöne mit Olga Wildgruber. Und sie hat ja auch Musik mitgebracht. Und das ist welche, die sie wirklich gehört und ausgesucht hat. Ganz besondere Musik, in diesem Fall vom Komponisten und Musiker Wolfram Karrer. Wolfram Karrer Serie, ausgesucht von Olga Wildgruber für die Zwischentöne. Ich sagte ein besonderes Stück, weil extra für ihre Zwecke komponiert, Olga Wildgruber.
Ja, für eine Inszenierung vom Theater Koblenz, Schnitzels Erbe von Stefan Wipplinger, das wir in Corona-Zeiten ganz kurzfristig in Auftrag gegeben haben und das eine andere Produktion ersetzt hat, die unter Corona-Bedingungen nicht zu spielen gewesen wäre.
Was heißt das dann? Also Schnitzels Erbe, jeder denkt sofort, da Schnitzler, Schnitzler.
Na, viele dachten an das Wiener Schnitzel. Ja, tatsächlich Schnitzler. Die Überlegung war, es war klar, das Stück, was geplant war, Prinzessin Hamlet, kann man nicht aufführen, weil zu viele Schauspieler auf zu geringem Raum. Die Regeln damals waren, es gab so eine Anzahl von Quadratmetern pro Schauspieler und 1,5 Meter Abstand oder Maske. Ja, was gab's dieses Corona-Theater? Es gab Monologe, es gab Ehepaare, die durften spielen, irgendwelche Liebesszenen.
Also oder echte Schauspieler-Ehepaare?
Echte Schauspieler-Ehepaare.
Tatsächlich, weil die einen Haushalt sind.
Die durften dann, ja.
Ach.
Und da gab es viele, viele Liebesgeschichten von echten Schauspiel-Ehepaaren. Ich weiß nicht, wie viele Ehen das nicht überstanden haben, aber. Und dann gab es diese Variante, dieses Frontaltheater oder Plexi-Stellglas-Theater und wir reden alles ins Publikum. Und auf all diese Dinge hatte ich keine Lust. Und dann kamen wir auf die Idee, der Raum war groß genug für Dialoge immerhin, dass wir nach dem Prinzip von Schnitzlers Reigen A trifft B, B trifft C, C trifft D und einmal rum Szenen schreiben. Die Besetzung stand ja schon fest. Wir hatten ja 7 Darstellerinnen. Es ging nur das Stück eben nicht mehr, das ursprünglich geplante.
Ein reines Frauenstück.
Ein reines Frauenstück, genau. Und dann war die Frage, naja gut, Thema ist jetzt erstmal gar nicht wichtig, weil Corona ist so wichtig, dass wie gehen wir mit diesen Abständen um? Und ich hatte keine Lust auf dieses Distanztheater. Und dann habe ich gesagt, wenn alle Figuren sind, die aufgrund ihres Hobbys oder ihres Berufes sowieso Masken oder Visiere tragen, und damals waren Visiere noch erlaubt, dann kann man doch den Abstand auch unterbinden. Das heißt, wir hatten eine Bankräuberin, eine Polizistin, eine Schweißerin, eine Krankenschwester, eine Kosmetikerin, eine Feuerwehrfrau, eine Demonstrantin, eine Vermummte. Und weil es nicht lustig ist, die ganze Zeit vermummt oder mit Strumpfmaske als Bankräuberin rumzurennen, haben wir dann versucht, szenisch Abstände zu begründen und dann kann man die Maske mal abnehmen. Dann kann man auch vielleicht als Zuschauer mal besser verstehen. Es war ein kleiner Raum, also Akustik war nicht das Problem. Mhm. Aber natürlich möchte man ja auch die Gesichter hin und wieder sehen. Ja, zum Beispiel Schweißerin und Feuerwehrfrau treffen sich mit heruntergeklappten Visieren. Erstmal Küsschen, 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 sehr lustig, dotz, dotz die Helme aneinander. Holen sich ein Bier, stoßen an, das Bier schwappt über, beide springen zurück. Sicherheitsabstand, 2,5 Meter, Visiere können aufgeklappt werden, Bier getrunken, Szene läuft weiter.
Das klingt jetzt wirklich so, dass Historiker, die in 50 Jahren das erforschen, sagen, wie ist die Kunst mit der Aufgabenstellung Abstand in der ersten Corona-Phase umgegangen?
Ja.
2020 war das.
Das war 2020, genau. Und zu diesem Stück hat Herr Karrer die Musik gemacht. Ein Komponisten, den ich sehr, sehr, sehr schätze als Theaterkomponisten. Und da ist die Serie, die wir gerade gehört haben, her.
Wir hören gleich nochmal ein kurzes Stück daraus, aber vielleicht müssen wir den Bogen nochmal, jetzt sind wir schon bei den heutigen Inszenierungen, waren gerade vor den Nachrichten in der Regiestudienzeit. Sie hatten schon erwähnt, Sie sind dann als Regieassistentin nach Potsdam gegangen und wenn man sich Ihre Biografie als Regisseurin anguckt, ist da ganz viel ehemalige DDR, neue Bundesländer. War das jetzt das brennende Interesse 1992, 1993, das kennenzulernen oder hatte das ein anderes Motiv? Oder ist es Zufall, dass Sie einfach da gelandet sind?
Nee. 90, 92 und so weiter, das war schon das brennende Interesse. Und dass ich da geblieben bin, war Flucht.
Flucht wovor?
Ja, Flucht vor Ruhm, Flucht vor dem Namen.
Vor dem Namen Wildgruber Ihres Vaters.
Ja.
Und den kannte man tatsächlich im Osten nicht so?
Lange nicht so. Und wenn, dann war es, ich hatte das Gefühl, es war egaler. Gibt's nicht, ne? Egaler. Egal, es war egaler. Ja, das war die Flucht, das war ein Verstecken, muss ich wirklich zugeben.
Es hätte ja auch andersrum funktionieren können. Sie hätten ja auch mit stolzer Brust sagen können, ich bin Olga Wildgruber, ihr wisst, was das heißt. Bitte engagiert mich mal.
Ja, eben nicht. Habe ich ja, glaube ich, schon gemacht. Selber machen. Ja,
selber
dieses
machen.
Trotzige kleine Kind.
Ja.
Das wäre ja gar nicht gegangen. Nachher wäre noch jemand auf die Idee gekommen, oh, wir machen ganz toll Wildgruber inszeniert. Wildgruber. Um Himmels Willen, nein. Das war nicht meins. Ich wollte ja als eigenständige Person irgendwie wahrgenommen werden.
Sie waren dann sehr lange, für 7 Jahre im ersten Engagement in Stendal, haben es da bis zur stellvertretenden Intendantin gebracht. Heute steht da ein wunderbarer Satz auf der Webseite des Theaters. Das Theater der Altmarkt hat einen bürgernahen Spielplan. War das zu Ihrer Zeit auch schon so?
Nee. Es war aber mit ein Grund, warum ich da weggegangen bin. Ich fand, wir hatten einen ganz tollen Spielplan. Wir haben Uraufführungen gemacht, wir haben Heiner Müller gespielt, den da keiner sehen wollte. Also tollen Spielplan im Sinne von anspruchsvollen. Natürlich haben wir Kinderstücke gemacht, Klassiker. Also wir wollten ja nicht bürgerfern sein. Aber bürgernah klingt für mein Ohr doch ein bisschen anbiedernd, ehrlich gesagt.
Sie sind, wie gesagt, dem Osten treu geblieben. Auch dieses Jahr haben Sie auch eine Inszenierung gehabt, was im Corona-Jahr eigentlich eher selten ist. Viele Regisseure haben nichts machen können. Das war bei Ihnen, glaube ich, auch die Gunst der Stunde, dass es ein Freilufttheater war. Auch im Osten, in Görlitz-Zittau. Was war das?
Das war Beute von Joe Orton. Und wie Sie sagen, ja, es war Freiluft und ist durchgegangen auch. Ich hatte wirklich Glück.
Eine Kritik, die ich las, enthielt den Satz, dem Ensemble ist die Lust anzumerken, endlich wieder losgelassen zu werden. Nach all dieser Warterei. Auch Ihre Empfindung?
Ja, das ist ja diese Unsicherheit und dieses zum Nichtstun verdammt sein oder irgendwelche Geschichten auf der Couch zu streamen, ist ja wirklich schrecklich, oder?
Nun haben Sie ja nun auch noch einen anderen Beruf und eigentlich immer in den letzten Jahren einmal, maximal zweimal im Jahr was inszeniert. Trifft Sie das genauso hart? Sie haben sogar in der Corona-Zeit Ihre jährliche Inszenierung machen können. Trifft Sie das sozusagen emotional genauso hart wie die Kolleginnen und Kollegen? Oder stehen Sie da so ein bisschen am Rand und sagen, naja, ist nur ein Teil meiner Biografie, die jetzt wegbricht?
Ja, da habe ich großes Glück. Also ich habe ja die ganze Zeit arbeiten können und wenn es was anderes war und bin nicht zu dieser Untätigkeit. Ich glaube, das hat so viele so fertig gemacht. Diese zum Teil bezahlte, zum Teil unbezahlte Untätigkeit verdonnert worden. Und ein einziges Stück von mir ist tatsächlich abgebrochen worden in dem ersten Welle und verschoben, verschoben und dann ganz weg. Aber dann habe ich was anderes gearbeitet.
Wie ist Ihr Empfinden für die Zukunft? Wird dieser Strang weitergehen mit der Theaterregie oder
ich hoffe
haben Sie
sehr.
Angst, dass das wegbricht?
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es wegbricht, weil ich überhaupt keine Bewerberkanone bin. Aber ich hoffe, dass es weitergeht.
Was heißt Bewerberkanone?
Ich mag mich nicht bewerben. Ich finde das ganz schrecklich. Ich denke immer, es muss doch so sein, jemand muss ein Stück sehen von mir, sagen, hey, das ist toll, wollen Sie nicht bei mir was machen? Das hat ja auch manchmal geklappt. Ich hätte den ersten Job in Stendal beinahe nicht bekommen, weil ich mich nicht beworben habe. Da wurde eine Position Leiter des Kinder- und Jugendtheaters frei. Ich habe dort gerade inszeniert und habe mich Tag für Tag gefragt, wieso kommt der Intendant nicht und fragt mich, ob ich diesen Posten haben will.
Was naheliegen würde, wenn man erstmal vor Ort guckt, wer ist da?
Ja. Und wenn man sagt, ja, und das ist gut, und ich hatte auch schon nächstes Stück wieder geplant, also ich war da gern gesehen, und ich verstand das nicht. Und dann kam, damals gab es noch diese zentrale Bühnenvermittlung, dass so Menschen Sprechstunden dann an den Häusern hatten, und dann habe ich mir diese Sprechstunde auch genommen, gerade zeitlich passte das, und sagte so, meinte er so, ja, ist das nichts für Sie hier, dieser Post? Ja, natürlich, aber wer hat denn nicht gefragt? Ich sagte, sind Sie wahnsinnig, haben Sie denn schon mal gefragt? Ich so, wieso soll ich denn fragen? Ich muss doch gefragt werden. Also, sind Sie wahnsinnig? Sie müssen doch fragen. Und so habe ich dann gesagt, na gut, klopf, klopf, übrigens. Ich habe mich gefragt, warum Sie mich nicht gefragt haben. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum Sie nicht fragen.
Das ist jetzt absurdes Theater eigentlich.
Ja, und so kam ich fest nach Stendal.
Aber es zieht sich tatsächlich durch, weil diese Struktur ist ja im gesamten Theaterbetrieb, und Sie haben es dann auch bis als freie Regisseurin bis an eine sogenannte A-Bühne geschafft, nämlich das Staatsschauspiel Dresden. Und hat Sie danach jemand gefragt von anderen A-Bühnen?
Ja, das ist so fies mit den A-Bühnen, oder? Und B-Bühnen. Also ich habe ja sehr viel im Landestheater-Stadttheaterbereich gemacht. Und wenn man sich an einer höherklassigen angeblich höherklassigen Bühne bewirbt, mir ist so viel Hochmut entgegengekommen, als ob schon überhaupt der Weg nach Stendal eine Zumutung wäre. Die Stadt ist eine Zumutung. Am Bahnhof kann man das und das nicht kaufen, was man noch braucht. Und dann ist natürlich das Stück schlecht. Natürlich ist dann das Ensemble auch schlecht und die Inszenierung besonders. Aus Theatern, wo ich mir Sachen angeguckt habe und ich nicht finde, dass das Ensemble schlechter war. Mhm. Ja, zum Beispiel. Es ist so ein voreingestelltes Herabgucken. Mhm. Und das hat mir ganz und gar missfallen. Und ich bin eigentlich an die Stadttheater eher dann gekommen, wenn jemand gewechselt hatte und mich dann mitempfohlen hat. Und ansonsten fließender Übergang ist Landesbühne zu Landesbühne, gar kein Problem. Da ist genau das passiert, was ich mir wünsche. Jemand sieht ein Stück und sagt, hey, wollen Sie nicht was machen? Ja. Mhm. In die andere Richtung, erstens kommt schon fast keiner, und dann, wenn jemand kommt, wie ich gesagt habe, ist das Ressentiment vorher schon so groß, dass ich so das Gefühl habe, die Personen lassen sich dann gar nicht mehr ein auf ein empathisches Zusehen. Mit einer riesen Ausnahme, Heike Müller-Merten vom Staatsschauspiel Dresden, die guckte sich Columbus am Himalaya von Uwe Bautz an, weil sie auf der Suche nach neuen Stücken war. Und die fand das Ganze dann so gelungen, dass sie mich nach Dresden empfohlen hat. Das ist das einzige Mal, dass mir das in die Richtung passiert ist.
Aber dann waren
sie
in Anführungszeichen ganz in der A-Liga, und dann gehen die Leute doch die A-Liga-Inszenierung angucken oder auch nicht.
Na, erstens eben bin ich jetzt nicht so die Bewerberkanone, und da ist es mir, dachte ich, ja klar, okay, solange was in Dresden läuft, ich habe da 3 Stücke insgesamt gemacht, das sollte ich schon nutzen, ich Depp, ja. Ja, und da war dann gerade so eine Phase, ach nee, ach, wir haben kein Etat für Reisen und passt jetzt gar nicht. Und da dachte ich, Dresden, man hat kein Etat. Also ich verstehe ja, dass man sagt, ich will nicht nach Stendal mir was angucken oder nach Warnemünde oder nach wohin auch immer, Bruchsal. Kann ich ja noch nachvollziehen. Nach Dresden konnte ich nicht mehr nachvollziehen, dann war ich sauer und eingeschnappt.
Und dann haben Sie angefangen, MBA zu studieren.
Ein bisschen hat es noch gedauert. Ich habe weiter inszeniert, dann eben in Dresden auch über 3 Jahre hinweg. Hatte so ein paar Theater, wo ich weiter war. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann sagte, so, jetzt ist mein letztes Studium irgendwie 25 Jahre her, muss mal wieder was Neues ran.
Das war nochmal ein Stück von Wolfram Karrer, ausgesucht von Olga Wildgruber für die Zwischentöne. Das Theater und überhaupt der Kulturbetrieb in Corona-Zeiten. Ich frage mich, müssen wir Angst haben, dass uns da tatsächlich was verloren geht? Die ganzen Techniken, die wir jetzt eingesetzt haben, um sozusagen über die Runden zu kommen, Streaming-Geschichten und sowas, ist das nur ein Surrogat oder kann da draußen noch was wirklich Ergreifendes werden?
Das sind meines Erachtens einfach Hilfsmittel, um diesen Stillstand zu überbrücken. Also ich glaube nicht, dieses in die Wohnzimmer, oder was heißt Wohnzimmer, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Mufuzis, ja, Multifunktionszimmer, da rein zu streamen, wenn man die Wahl hat, ins Theater zu gehen oder auf den Knopf zu drücken, glaube ich, sind die Theatergänger natürlich auf das Live-Erlebnis erpicht. Denn was ist denn Theater? Es besteht aus Live und Gemeinsamkeit. So. Mehr braucht es ja nicht. Nur gemein.
Live kann ich herstellen, auch im Streaming. Aber ja. Gemeinsamkeit kann ich nicht herstellen.
Genau. Und klar, es gibt auch dieses 1-zu-1-Theater, kann auch spannend sein, aber das ist dann trotzdem, dann sehe ich den Schauspieler, dann könnte ich ihn anfassen oder nicht. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, also Theater ist totgesagt worden nach der Erfindung des Radios, Theater ist totgesagt worden nach der Erfindung des Fernsehens, nach dem Kino, immer wieder. Und es hat sich doch berappelt, immer wieder. Und also das ist hinter jenseits meiner Vorstellungskraft, dass man sagt, ach komm, ihr könnt doch auch streamen, dann können wir doch die Häuser dicht machen, müssen wir nicht mehr heizen. Glaube ich nicht.
Gab es auch Versuche, sozusagen eine Inszenierung fern durch Fernsteuerung vom Bildschirm aus zu machen? Wissen Sie davon? Dass der Regisseur zu Hause sitzt, die Schauspieler sitzen bei sich und
proben? Ja, gibt's alles. Über Videokonferenzen proben, alles versucht. Mhm. Ja. Ich habe nur einmal über eine Videokonferenz mit einem, der gerade noch in Quarantäne war, geprobt. Die anderen durften auf die Bühne. War nicht schön. Natürlich, man kann sich ja auch Stücke aussuchen, wo man sagt, da ist dann eh ein Live-Chat vielleicht der zweite Akt. Das hat Koblenz gemacht, ganz geschickt. Und das andere lange per Videokonferenz geprobt und dann nur ganz zum Schluss mit Abstand auf die Bühne gebracht. Also man versucht ja alles Mögliche, dass das nicht ideal ist, sei dahingestellt. Mhm. Ja. Was ich mir vorstellen kann in puncto Digitalisierung, dass digitale technische Innovationen, was heißt, es ist ja keine Innovation mehr, aber zum Beispiel der Einsatz von VR-Brillen oder 3D-Projektionen oder was weiß ich, vielleicht ein Bühnenbild, ein holographisches Bühnenbild, dass man insofern schon die Digitalisierung, die Fortschritte der Digitalisierung nutzt, um ein Theatererleben noch aufregender oder anders oder neuartiger zu gestalten. Aber das ist in meiner schlichten Fantasie, findet immer noch in dem Theaterraum statt. Also Theater kommt von Theatron, das ist der Raum als solches.
Auch das Museum hat einen Raum, aber auch da erleben wir immer mehr, dass Bestände in einer irrsinnigen Qualität digitalisiert werden und Sie können sie drehen 3D-mäßig und quasi wie ein Hologramm aus allen Richtungen angucken. Dann muss man es auch nicht mehr entgiften, die Stücke, die man hat. Also gibt es da auch eine ähnliche Gefahr, dass der Raum und die Wirkung, die physische Wirkung einfach gesagt eingespart wird?
Glaube ich nicht. Also erstens, man muss es natürlich entgiften vor der Digitalisierung, dieses Gemälde, weil so viele Fotos, wie der Fotograf davon machen muss, da ist er zu dicht dran. Also aus meiner Sicht sind es Zusatzangebote. Es ist ja jetzt auch egal, ob es von allen Seiten anzusehen ist oder sonst nur. Ich hatte 180.000 Mal eine Reproduktion der Mona Lisa gesehen, bevor ich zum ersten Mal im Louvre war. Und alleine diese Überraschung, wie klein das Bild ist, das ist doch durch nichts anderes. Also es war keine Enttäuschung, es war eine Überraschung. Und sowas kriegt man ja nicht hin, wenn man das Objekt nicht live sieht.
Ich mache jetzt nochmal einen Schwenk zurück und habe ein wunderbares Zitat aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Vom Hauptbuchhalter der Fugger, der hieß Matthäus Schwarz und der hat gesagt, das Buchhalten ist eine wirkliche, kurzweilige und schön erdachte Kunst. Wir haben es ganz am Anfang gehört bei dieser Webseiten, diesem Webseitenzitat. Ein Teil Ihrer Arbeit heute ist eben auch Buchführung oder Bilanzen erstellen und sowas. Das passt ja so gar nicht zu dem anderen Bild der kreativen Künstlerin, die da inszeniert und sowas. Aber Sie finden das auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Der Fugger hat doch völlig recht. Die Kunst der Bilanzierung ist eine... Gut, also Kunst ist da jetzt tatsächlich ein bisschen übertrieben, je nachdem, welches Kunstverständnis man hat. Eine... Bilanz muss ausgeglichen sein, darum heißt sie ja Bilancia Vage. Und das hat eine wunderschöne Logik, in die man sich erstmal reindenken muss, die man auch mit zum Teil Sinn erfüllen muss. Bilanzen sind was ganz Feines. Das mache ich ja bei Artitox eigentlich hauptsächlich, dass ich unsere Buchführung mache. So häufig bin ich gar nicht bei der aktiven Dekontamination dabei. Ich bin ja keine Restauratorin. Ich kann bei Artitox mehr so an die groben Sachen gehen. So Waffenspeere ging, ja. Aber feine Sachen, da müssen natürlich Profis ran. Und da mache ich Buchhaltung, unsere Bilanzen und ansonsten nichts anderes als im Theater. Das sind mich meckern und manchmal ein paar gute Vorschläge. Und ich arbeite noch eben bei einer Steuerberatungsfirma und da bin ich für vorbereitende Jahresabschlüsse von hauptsächlich Startups zuständig.
Diese zwei Hälften, die Sie verkörpern, empfinden Sie das als Widerspruch? Also einmal das Künstlerische, einmal dieses nüchtern sachliche Mathematische, oder? Ist selten, würde ich sagen.
Naja, Theateraufführungen, habe ich eh schon gesagt, sind ja auch wie Schach. Also super viel Arbeit, super viel Vorbereitung und ein bisschen Kunst.
Das hören aber Schauspieler vermutlich jetzt nicht gerne, weil sie denken, doch, die behandeln uns wie Schachfiguren und schiebt uns
nein,
nur
nein,
rum.
Nein, okay, das stimmt. Oh, gut, dass Sie darauf hin. So auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht meine Art. Das gibt es ja. Ich wollte nur sagen, vom Prinzip, also beim Schach ist ja das Künstlerische im Mittelspiel der kürzeste Moment. Mhm. Und die Anstrengung, Eröffnung zu lernen oder Endspielsituationen sich reinzupfeifen, das ist ja pures, das ist wie eine Inszenierung vorbereiten und die Endproben dann durchzuziehen. Und das Tolle, dieses künstlerische Mittelspiel, das ist ja der Prozess jetzt aufs Theater übertragen, der Prozess des Probens und des Entwickelns und der Einfälle. So war das gemeint.
Als Sie dann anfingen, Entrepreneurship zu studieren, war das so tatsächlich ein harter Einschnitt und sagen, ich will nie mehr ins Theater zurück, ich habe jetzt die Schnauze voll, oder war immer schon geplant, dass Sie diesen Bogen parallel weiterführen?
Das war ein berufsbegleitendes Studium. Ah. Ich habe parallel weiter inszeniert. Das war nie so geplant, nein. Ah, ja. Das war einmal ein bisschen schwer, also da musste ich irgendwie eine Hausarbeit rechtzeitig während einer Inszenierung fertig schreiben. Und das war unschön, also nach den Proben dann umzuschalten, um diese blöde Seminararbeit fertig zu kriegen. Nein, aber sonst hat das gut gepasst.
Hören wir nochmal eine Musik. Kap Vlodek, das Kino mit dem Gesicht zum Dorf. Das klingt sehr kryptisch. Was ist das?
Es ist aus der, soviel ich weiß, einzigen CD, die...
Die Band heißt Kap Vlodek.
Ja, Kapelle Vlodek, aber Kap Vlodek nennen sie sich. Eine hannoveranische Band, 8 Leute. Und sie haben, glaube ich, nur diese eine CD aus glücklichen Tagen je rausgebracht. Sie haben sehr schräge Instrumente, auch Kinderinstrumente dabei. Auf die Gruppe bin ich gekommen, weil mir ein Schauspieler mal das als Premierengeschenk gegeben hat. Er hat gesagt, diese komische Musik, die du bei unserer Inszenierung eingebaut hast, ich glaube, dann gefällt dir diese Gruppe auch.
Und es war so.
Das war so, ja.
Das war Kap Vlodek, das Kino mit dem Gesicht zum Dorf, ausgewählt von Olga Wildgruber. Und das fällt sofort wieder auf, wie bei den anderen Musiken eigentlich auch. Da ist so ein ganz drängender Rhythmus dahinter, das mögen Sie gerne.
Ja, ich benutze ja die Musik hauptsächlich als Zwischenmusiken für Umbaumusiken. Ich bin ja weniger für eine Verfechterung der Hintergrundmusik, die atmosphärisch dann unterstützt, weil das ist ja auch schon wieder geschummelt. Ja. Und wenn man sich vorstellt, eine Drehbühne und diese Musik und dann natürlich nicht in der Länge, sondern die 30 Sekunden, die die Drehbühne braucht, wunderbare Sache. Also wenn man sie sich nicht selber komponieren lassen kann, ganz speziell für die Zwecke, dann finde ich ja solche Rhythmen, die den Theaterabend vorwärts treiben, während sich in der Maschinerie Theater Dinge bewegen, drehen, Schnurböden runtergehen, einfach super gut.
Dann sind wir wieder beim Theater angelangt nach dem Kunstputzen und es steht natürlich die ganze Zeit so ein gewisser weißer Elefant im Raum. Das ist Ihr Vater, Ulrich Wildgruber. Er ist 1999 gestorben. Der Name war immer Last und Markenzeichen gleichzeitig, Wildgruber. Als Ihr Vater dann gestorben war, hat sich da für Sie was verändert?
Ja, ich habe es dann es hat sich was verändert. Ich habe dann gedacht, naja, dieses Verstecken ist jetzt auch irgendwie Quatsch geworden. Aber das hätte sich vielleicht auch so verändert, einfach weil ich älter geworden bin. Weiß gar nicht, ob das jetzt so ein einschlagendes Ereignis war für die Entscheidung zu sagen, ach, man kann doch mal wieder in Westen huppen.
Sie haben es vorhin schon so ein bisschen in Abrede gestellt, dass die Vorstellung, den eigenen Vater zu inszenieren, völlig absurd gewesen wäre. Das hatte sich dann ja ohnehin mit seinem Tode verbaut, diese Möglichkeit. Aber hätten Sie von heute aus gesehen das gerne nochmal gemacht?
Ja, es war ja nur absurd. Nicht, weil ich irgendwie meinen Vater für einen schlechten Schauspieler oder einen schwierigen gehalten hatte. Ich fand ihn einen ganz hervorragenden Schauspieler. Es war ja nur absurd, weil ich doch die Marketingidee dahinter erkannt habe. Ich hätte sehr, 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 sehr gerne mit meinem Vater zusammengearbeitet. Wir haben mal für die Studienstiftung des Deutschen Volkes gemeinsam ein Seminar gemacht, also als Dozenten.
Für die Studienstiftung des Deutschen Volkes? Was haben Sie denn da für ein Seminar? Das sind diese ganzen Einzelstipendiaten sozusagen.
Ja, ja, ich halt. Und wenn man dann älter wird, kann man dann da auch als Dozent arbeiten.
Und dann Schauspielarbeit oder was haben Sie da
gemacht?
Nee,
das war, also da habe ich mich ja drauf eingelassen, weil ich dachte, das macht ja nichts. Da hatte ein Professor auch die Idee, dass man sagt, hey, man könnte doch mal ein Theaterpraktika mit reinholen. Es ging gar nicht um Schauspielarbeit, sondern um, oh, das Thema hat mein Vater eigentlich sich ausgesagt, ein Steckenpferd von ihm. Die Verbindung von Beckett, James Joyce und Italo Svevo. Und da haben wir 14 Tage und es gab dann auch ein bisschen praktische Geschichten. Man konnte sich auch aussuchen, dass man so, wenn man wollte, Kostümentwürfe oder was weiß ich gemacht hat oder Verbindung selber sucht. Aber eigentlich war es die Analyse, was verbindet diese drei Autoren? Also eher eine theaterwissenschaftliche Veranstaltung.
Die meisten Studienstiftler haben ja wahrscheinlich mit Theater nicht viel am Hut, oder?
Natürlich, der ideale Studienstifter hat doch schon seit seinem 5. Lebensjahr ein Abo im Theater.
Also der rundum, humanistisch rundum gebildete Mensch.
Ja.
Es gibt bis heute den Ulrich Wildgruber Schauspielerpreis und da sitzen Sie, glaube ich, noch in der Jury drin. Wo kommt der her? Wer finanziert den?
Der ist ursprünglich, glaube ich, finanziert worden von ein paar Zeitschriften, so der Zeit, im Spiegel, der Agentur, wo mein Vater drin war. Dann ist er eingeschlafen und jetzt wird er dankenswerterweise von den Freunden und Förderern vom St. Pauli Theater gestiftet.
Und da sind Sie nach wie vor mit in der Jury, ja. Und so. Sehr bekannte Namen, die da in den letzten 10, 15 Jahren. Also ich weiß nicht, waren die vorher schon bekannt oder sind die dann erst danach so hochgestiegen? Caroline Peters zum Beispiel.
Der eigentliche Gedanke war, dass man Unbekannte fördert und die dann vielleicht bekannter werden oder auch nicht. Und der ursprüngliche Gedanke war auch ein Mentorensystem. Das heißt, die Preisgewinner haben auch einen Mentor bekommen, der wiederum bezahlt wurde, der sie über ein Jahr ein bisschen in ihrem Berufsleben verfolgt. Nee, verfolgt nicht.
Begleitet.
Begleitet, genau. Das ist wahnsinnig schwer. Wie findet man denn Leute, die es zu entdecken gilt, wenn man das nicht hauptberuflich macht? Und dadurch hat sich ein bisschen ergeben, dass der Preis jetzt doch tatsächlich an Leute vergeben wird, die auch vorher schon zumindest etwas bekannt sind. Das hat so nicht, der Gedanke war toll, der dahinter steckte. Aber da braucht man, na gut, nicht hauptberuflich. Ja, aber man braucht viel mehr Zeit, man muss ja da viel mehr Talent-Scouting machen.
Aber im Grunde ist es ja das, was sozusagen Sie selber als junge Regisseurin beschrieben haben, nämlich ich will, dass ihr mich entdeckt und nicht ich will hier schreien. Ja, also im Grunde für Schauspieler genau dasselbe. Es müsste jemand durch die Provinz fahren und sagen, boah, da ist aber jemand in Memmingen, das ist jetzt aber hier der kommende Shootingstar.
Ja, ganz genau.
Und das gibt's halt leider nicht im System. Nun stecken Theaterleute ja meistens voller Anekdoten. Haben Sie irgendein ganz besonders schräges oder eine besonders seltsame Erfahrung gemacht in Ihren 30 Jahren?
Ich weiß gar nicht. Theater an sich ist ja absurd. Das ist ja das Tolle an Theater. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich alle aufzählen oder gar keins. Darf ich die Frage ein bisschen umändern, was mein absurdester Job war in meinem Leben?
Absurdester Job?
Zum Beispiel, das war definitiv der Witz des Tages für die Telekom.
Der Witz des Tages?
Yes, es gab eine Phase, da gab es eine kostenpflichtige Rufnummer, die konnte man anrufen und man bekam den Witz des Tages vorgespielt. Und diesen Witz des Tages produzierten Bekannte von mir und ich war quasi für die Sprechregie zuständig, die Schauspieler ranzuholen, die Sprecher. Und dann haben wir an einem Wochenende stundenlang in einem Mini-Holzkabuff-Mikrofonaufnahmestudio gesessen und Witze des Tages produziert. Problem, die Witze des Tages für die Telekom durften, also sie mussten total PC-mäßig sein, sie durften nicht rassistisch sein, sie durften nicht sein, nicht sexistisch. Witze sind aber leider per se nicht PC, wenn sie witzig sind. Und die Witze mussten über eine Minute lang sein, damit man möglichst lang in der kostenpflichtigen Rufnummer bleibt. Die besten Witze sind kurz. Man kann sich also vorstellen, dass wir nach ungefähr dem 29. Witz, den wir dann aufgebläht haben, in einer Länge, die Luft war weg, wir nicht mehr konnten, in dieser Bude zusammengebrochen sind, einen hysterischen Lachanfall nach dem anderen bekommen haben und dann von der Tonregie kam, das ist nicht witzig. Ich fand, das war tatsächlich mein absurdester Job. Für über ein Jahr haben wir das gemacht.
Ein Jahr lang.
Ein Jahr lang
aufgeblähte Witze für die Telekom. Das klingt eigentlich eher nach einer Sisyphus-Arbeit. Wir sind auch damit am Ende, und Sie müssen jetzt keinen Witz erzählen, zum Schluss am Ende der heutigen Zwischentöne angelangt. Es fehlt noch ein Musikstück. Olga Wildgruber will uns jetzt noch mit Erikas Albtraum konfrontieren. Das klingt nach einem Song, Erikas Albtraum. Christine Lauterburg, wer ist das?
Christine Lauterburg ist eine Schweizer Jodelkünstlerin, die unfassbar, weil sie eben nicht aus einem Jodelhaushalt kommt, glaube ich. Sie hat erst mit 30 Jodeln gelernt. Und darum konnte sie an dieses Heiligtum der Schweizer Volksmusik völlig unbedarft dran. Und sie hat Jodeln mit Pop, mit Techno verbunden, furchtbar eins auf die Mütze bekommen. Der Jodelverband hat sie fast ausstoßen wollen, etc.
Ein hässlicher Eingriff in unsere Jodelkultur,
habe
ich gelesen.
Okay. Ja. Schlimme, schlimme Sache. Jetzt, glaube ich, arbeitet sie mehr mit Weltmusik und Verstrickungen, also Jodel. Aber das, ich finde sie ein Ausnahme-Jodeltalent. Und hat jetzt endlich, letztes Jahr 2021, den Schweizer Musikpreis bekommen.
So, vielen Dank, Olga Wildgruber, für diesen Besuch in den Zwischentönen. Das war sehr unterhaltsam und lehrreich, fand ich. Und viel Glück bei den weiteren Parallelunternehmungen.
Ich habe zu danken und verabschiede mich.
Am Mikrofon war Florian Felix Wey. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche kommt die Journalistin Navina Sundaram zu Marietta Schwarz in die Zwischentöne.
Hey, hey, hopp, sa, sa.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.